Sprich mit mir.
Alle, die hinhören.
Selbstvertrauen erarbeiten kann sich ja, das kommt nicht von allein.
Yes, we can.
Der Kommunikationspodcast
Theorie und Praxis
mit Klaus Ohnesorge und Andreas Horchler. Wir beide sind Cousins.
Ja.
Bisschen zeitlicher Abstand. Ich bin der Senior am Tisch sozusagen. Wir haben beide interessanterweise sehr eigene Wege zu Kommunikation, zum Sprechen gefunden, saßen zusammen schon vor geraumer Zeit. Also das Projekt ist so langsam entstanden und haben uns überlegt, wir müssen eigentlich mal von den Enden, von denen wir kommen, und über die werden wir jetzt reden in der ersten Folge natürlich, wir müssen mal zusammen einen Podcast machen. Und hier sitzen wir beisammen in meinem Studio und klasse, dass du dabei bist, Klaus.
Ja, du hast es genau richtig beschrieben. Das ist genau die Geschichte. Wir hatten gar nicht so viel miteinander zu tun. Das muss man hier einräumen, ja.
Genau.
Warum auch immer, keine Ahnung. Und plötzlich ergab das Gespräch, dass da viele Schnittmengen sind, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, aber dass uns die Sprache und die Kommunikation offensichtlich sehr, sehr viel bedeuten. Und so kam die Idee, hier bei dir im Studio einen Podcast aufzunehmen. Und ich muss sagen, ich bin Feuer und Flamme und das ist untertrieben.
Untertrieben. Der Fangesang kommt später, das machen wir dann noch. Ja. Wir haben die erste Folge genannt It's a Kind of Magic, wie wir zum Sprechen gekommen sind. Fangen wir mit dir an oder mit mir?
Du kannst gerne beginnen.
Okay, also ich fange mal an, die Episode ist ganz schnell erzählt. Eigentlich war mein Traum, Rockstar zu werden, Gitarrist zu werden. Ich habe seit meinem 10.11. Lebensjahr, und ich glaube, wenn du hier mal beschreiben würdest, wie es hier aussieht, da sind ein paar Zupfinstrumente, vielleicht ein paar zu viele sogar.
Zu viele auf gar
keinen Fall. Nicht genau, also ich finde es angemessen einigermaßen. Jedenfalls, Musik war der Traum, ich spielte in einer Band, und der andere, der zweite Gitarrist, sagte irgendwann mal, Mensch, ich mache die Technik bei einem kleinen Privatsender im Rheinland, wo wir beide groß geworden sind. Und hast du Lust, mal einen Radiospot, eine Werbung zu sprechen? Und ich fragte dann, ja, was bezahlen die da? War Anfang 20 und dann sagte 50 Mark. Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. Bin da hingegangen, habe diesen Werbespot aufgenommen. Und der Studioleiter sagte, Mensch, du sprichst ja Hochdeutsch, das ist ja interessant und hast ja eine ganz gute Stimme. Hast du Lust, mal ein Praktikum zu machen? Und so kam ich zum Radio, so kam ich zum Sprechen, so kam ich zur Moderation. Daraus wurden einige tausend Stunden Moderation im Radio, auf Bühnen etc. pp. Und inzwischen mache ich das hauptsächlich mit Kunden zusammen, bin aber nach wie vor auch dem Radio verbunden und natürlich auch der Bühne verbunden. Wie sieht es bei dir aus?
Das sieht ein bisschen anders aus. Man mag es nicht glauben, aber ich galt früher als furchtbar introvertiert. Ich wollte schön in der hinteren Reihe bleiben und nicht nach vorne. Die einzige Ausnahme war der Fußball, also mein Torwartleben, da immer gerne nach vorne. Aber ich wollte das nicht so recht. Und dann kam aber die Entscheidung, Jura zu studieren. Und da muss ich ehrlich sagen, da spielt Rhetorik, zumindest damals im Studium, überhaupt keine Rolle. Ich glaube, wir hatten mal zwei Tage, aber ob das eine echte Rhetorikausbildung war, nein, auf keinen Fall. Und das erlebe ich bis heute in Gerichtssälen. Da gibt es wirklich viele fachlich tolle Kollegen und Kolleginnen, die schreiben Schriftsätze. Da denkst du, wow. Und dann kommst du in den Gerichtssaal und da ist das eine andere Geschichte. Und ich bin lieber im Gerichtssaal als am Schreibtisch.
Hat eine andere Dynamik.
Hat eine andere Dynamik. Du kannst sofort reagieren. Du kannst strategisch einfach anders unterwegs sein in der Kommunikation und merkst, da kannst du punkten. Natürlich braucht es ein Gespräch, aber das kann man auch befördern. Und das habe ich relativ schnell im Studium schon gemerkt, dass da was ist. Und unter uns als Jurist ist es von Vorteil, den einen oder anderen Satz gerade aussprechen zu können, finde ich. Ja. Und ich wollte das aber nicht so recht. Und dann kam irgendwann tatsächlich der 50. Geburtstag von meinem Vater. Und der sagte, ja, pass auf, wir haben so 100 Gäste plus X und ich erwarte von meinem Sohn, dass er eine Rede hält. Und wenn mein Vater das sagt, dann ist das keine Bitte. Da ist ein bisschen Druck dahinter und ich hatte quasi Panik, weil ich dachte, was soll ich machen? Habe mich aber damit beschäftigt und dachte, na Moment, das geht ja nicht um mich, es geht um ihn. Also erzähl etwas über ihn. Und dadurch wurde das so, wie ich es bis heute mache. Ein bisschen lustig, ein bisschen emotional, hoffentlich auch mit ein bisschen Tiefe oder ein bisschen viel. Und ich habe die Rede gehalten und er war total begeistert. Eine Träne lief auch runter. Und ich hatte maximal Spaß.
Yeah.
Und da dachte ich, hey, da ist was. Yeah. Und dann ging das los mit Fachvorträgen, mit immer mehr eine kleine Bühne suchen, bis ich dann irgendwann mal zu einem Seminar gegangen bin, zu einem Rhetorikseminar. Mein anderer Cousin, also mütterlicherseits, der Lallo, sagte, komm, wir gehen zu einem Seminar. Wir gehen zu einem Seminar von so einem ehemaligen Handballspieler,
Jörg Löhr. So ein ehemaliger Handballspieler.
Ja, weil der Lallo ist handballaffin, ich bin ja Fußballer. Und er sagte, der ist ein toller Spieler gewesen, der ist jetzt da in dem Bereich, lass mal hingehen. Wir sind auf das Seminar gegangen, war ein zweitägiges Rhetorikseminar in Augsburg. Und da habe ich Jörg Löhr kennengelernt und ich bin in dem Seminar komplett eskaliert vor Begeisterung. Das hat er gesehen und hat mich angesprochen. Und ich sagte, lass irgendwas machen, ich muss weiter. Und das war der Anfang dieser Geschichte. Ich habe bei ihm eine Coaching-Ausbildung gemacht, eine Trainer-Speaker-Ausbildung. Und dann haben wir eine Zusammenarbeit begründet bis heute. Und mittlerweile darf ich sein Rhetorikseminar komplett halten. Also ich habe es übernommen, unterstütze ihn in anderen Seminaren und bekomme natürlich diverse Aufträge von Unternehmen. Das heißt, ich lebe das neben dem Anwaltsberuf mittlerweile komplett. Und ich muss dir sagen, es ist ein riesiger Spaß und es macht echt Sinn.
Ich wollte gerade fragen, bist du jetzt Anwalt oder bist du jetzt Kommunikator und Rhetorikmensch?
Schließt das eine das andere aus? Nö. Bei mir nicht. Nö. Bei mir nicht. Aber ich habe erst gedacht, es sind zwei Welten, aber ich bin gerade dabei, das mehr und mehr so richtig zusammenzuführen. Und das macht für mich Sinn.
Ich glaube, es könnte sinnvoll sein, den Menschen, die uns zuhören, noch mal ein bisschen tiefer zu erzählen, wo wir so respektive herkommen, was Kommunikation angeht. Denn ich habe das Wort gehört, was mich so richtig getriggert hat in deiner Einführung, als du erzählt hast, Rede zum 50. Geburtstag deines Vaters, meines Onkels. Ich hatte Spaß.
Ja.
Ich meine, das ist ja, wenn wir beide in Coachings gehen, wenn wir in meinem Fall zum Beispiel Kameratrainings machen oder so, dass man immer wieder auf dieses Phänomen stößt, Mensch, die Leute haben eine Heidenangst. Mhm. Die kommen einfach mit der Situation nicht klar, mit dem Rotlicht oder mit den Lampen auf der Bühne, das ist eigentlich vollkommen egal. Und vielleicht haben wir haben so ein paar Rubriken uns ausgedacht, die wir in jeder Folge gerne machen wollen und vielleicht machen wir das später in dieser ersten Folge auch. Aber vielleicht nochmal zur Herleitung. Meine These wäre, unsere gemeinschaftliche, gemeinsame Herkunft, diese Seite, dass sie rhetorisch gar nicht so doll ausgeprägt ist. Die sprachen relativ starken oder sprechen diejenigen, die es noch gibt, von denen noch relativ starken rheinischen Akzent. Die sprechen zwar viel, aber nicht besonders pointiert. Und bei mir war das die Mutter, bei dir ist es der Vater. Bei mir kam von meinem Vater, der ein eigenbrötlerischer Siegerländer war, aber sprachlich auf einem ganz, ganz hohen Niveau war, obwohl er gar keine akademische Ausbildung genossen hat, sehr interessiert war an Literatur, an Worten. Also da kann ich ganz klar herleiten, ich habe das daher, von dieser Ecke. Mhm. Bei dir, man könnte ja fast sagen, du stammst ja aus einer multikulturellen Familie, ne?
Das ist richtig. Meine Mutter stammt ja aus Ungarn. Als kleines Kind kam sie nach Deutschland.
Kannst du eigentlich Ungarisch?
Nein.
Ein bisschen?
Nein.
Gar nichts?
Leider nicht.
Soll ja auch eine wahnsinnig komplizierte Sprache sein.
Ist wohl so, da die Großeltern ja eine Zeit lang mit im Haus lebten, habe ich das auch immer live mitbekommen, gerade wenn meine Mutter mit ihrer Mutter gesprochen hat. Das war immer auf Ungarisch und ich mag den Sound sehr gerne. Mhm. Neulich habe ich zufällig wieder jemanden Ungarisch sprechen gehört und ich war sofort in der Zeitmaschine und habe das sehr gemocht. Und ja, meine Eltern, muss ich aber sagen, die haben da schon so eine Diskussionskultur gepflegt. Bei uns wurde viel diskutiert. Meinem Vater war das auch sehr wichtig, aber meine Mutter hat da immer auch mitgemacht. Das heißt, das war manchmal zum Leidwesen von meiner Schwester und mir, dann hieß es so, und heute sprechen wir beim Abendessen über das und das und Politik und jetzt ist das Thema. Natürlich war auch immer seine Profession Thema, also die Medizin. Ja. Und wir haben viel diskutiert, es waren auch immer Gäste da. Also es war wirklich ein Haus der offenen Tür und dauernd waren Besucher da, Freunde, Bekannte und es wurde immer diskutiert. Und ich saß auch als kleiner Kerl dabei und habe zugehört. Ich habe das nicht alles verstanden, aber ich habe da zugehört und dachte, mein Gott, was ist da los? Und mein Onkel, also der Bruder meiner Mutter, erfolgreicher Geschäftsmann, der war verbal sehr stark. Das weiß ich auch noch, als ich ein kleiner Junge war, hat immer das Gespräch geführt, der hat das immer an sich gerissen. Wir hatten uns auch mal aus den Augen verloren, haben dann aber wieder zueinander gefunden. Und das war auch eine tolle Erfahrung mit ihm, da ein paar Schritte zu gehen. Vielleicht kommt da ein bisschen was her, ich weiß es nicht. Aber diese Diskussionskultur hat mich sehr geprägt. Und ich habe immer Spaß an der Auseinandersetzung und am Wettstreit der Argumente. Das mag ich sehr gern. Vielleicht liegt da auch einer der Gründe. Das heißt ja nicht direkt Bühne, ne?
Genau, genau. Und das ist vollkommen richtig. Das Übungsfeld, das Spielfeld ist natürlich die Familienfeier, ist Weihnachten, ist Geburtstag und Ähnliches. Bei uns leider treffen wir uns natürlich häufig bei Trauerfällen inzwischen von der nächsten Generation. Aber da tritt dieses Phänomen eigentlich nachhaltig immer noch auf, das ich seit meiner Kindheit kenne. Es ist eine große Gruppe von Menschen, alle sprechen. Wer zuhört, ist eine andere Frage. Aber am Ende mögen sich dann doch irgendwie alle. Das ist also sehr empathiegetrieben alles.
Das stimmt. Und da siehst du schon, dass diese Kommunikation ja durchaus verbinden kann. Im Moment in der öffentlichen Wahrnehmung entzweit sie eher, weil die, nehmen wir die Politik, weil die Menschen eher nicht so darauf aus sind, zu verbinden. Es wirkt sehr spalterisch im Moment, auf mich zumindest. Aber Kommunikation kann halt unheimlich verbinden, wenn man das richtig angeht. Und das ist eine Haltungsfrage, glaube ich. Und die Art und Weise, wie du mit anderen sprichst oder zu anderen sprichst. Und du kannst Menschen dadurch echt mitnehmen. Und auf den Familienfeiern empfinde ich das auch so. Plötzlich ergeben sich so tolle Gespräche, auch wenn manchmal, wie du richtig sagst, der Anlass im Moment dann eher ein trauriger ist. Aber plötzlich erzählt man sich wieder was und hört zu. Und schon hast du eine gewisse Tiefe, die einfach richtig Spaß macht und die in meiner Wahrnehmung total wertvoll ist.
It's a kind of magic, haben wir diese erste Folge genannt. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen von uns beiden auch noch mal hören, wo hat sich diese Flamme wirklich entzündet, ne? Also wo hat diese Magie angefangen? Bei dir war es relativ klar beim 50. Geburtstag deines Vaters, dass, Mensch, ich habe Spaß gehabt. Ja? Also es war Impact auf der einen Seite, die Leute haben zugehört, auf der anderen Seite, ich persönlich habe Mehrwert für mich erfahren auch selber. Das ist natürlich eine klare Sache. Ich könnte das für mich gar nicht so benennen. Klar, die erste Moderation im Radio, die erste Live-Sendung, das ist natürlich schon, wie man im Sprachgebrauch, glaube ich, vom Duden auch mittlerweile gebackt irgendwie sagen darf, geil. Gar keine Frage. Aber darüber hinaus ist so eine Entwicklung da, wo man, glaube ich, irgendwo sich auch mal selbst vergewissern muss, woran liegt das eigentlich, dass ich das wieder und wieder gerne mache? Mhm. Also man könnte ja genauso gut sagen, okay, das habe ich jetzt einmal geschafft und jetzt ist auch gut. Ja, jetzt können es andere weitermachen. Wo ist der Stachel bei dir, wo du sagst, ich habe immer wieder Lust? Also ich kann es für mich jederzeit beantworten damit, dass ich sagen kann, jedes Diskussionspanel, jede Konferenz, jeder Kongress ist komplett anders. Das ist die Anzahl der Menschen, die da ist. Das sind die Panels, die da sind. Das sind die Gesprächspartner, die da sind. Das ist der Job, den man selber zu erledigen hat, der in seinem Charakter eben sehr unterschiedlich ist immer wieder. Und ich mag es, so ein Deep Dive zu machen, immer inhaltlich mich sehr möglichst genau vorzubereiten und auf der anderen Seite eben dieses Spielbein zu haben, dieses Selbstvertrauen rhetorisch zu haben. Mensch, wenn der irgendwas Komisches sagt, bin ich munitioniert und weiß jederzeit, ich komme da wieder raus. Ich bin vollkommen cool, was das angeht. Und das macht richtig nachhaltig Spaß.
Wobei du ja auch mit wirklich tollen Menschen immer wieder zu tun hast.
Ja.
Du tolle Leute interviewt oder mit denen ins Gespräch gegangen bist.
Das stimmt.
Das wird dich ja sicherlich auch befeuern, ohne dass man sich selbst klein macht dabei. Darum geht es nicht. Es geht um die Inhalte und was habe ich da für eine Persönlichkeit, mit der ich mich austausche. So habe ich es wahrgenommen, aus der Ferne.
Ja, hier ist zum Beispiel ein Bild hier oben mit mir, mit John Lewis, dem Congressman. Ich war ja ein paar Jahre Auslandskorrespondent in Washington und hatte die große Ehre, John Lewis kennenzulernen. Und der starb 2020 und dessen lebenslanges Motto war, also eine der wirklich zentralen Figuren neben Martin Luther King der Zivilrechtsbewegung, Bürgerrechtsbewegung. Und der hat den Begriff geprägt von Good Trouble. Good Trouble muss man sich echt auf der Zunge zergehen, also rhetorisches Meisterstück, finde ich persönlich. Weil der ist verprügelt worden in Zeiten des Rassismus, der ist in den Knast gegangen, wieder und wieder, für eine gute Sache, für Good Trouble. Also das berührt so ein bisschen, dass wir gesagt haben, Ja, das muss schon aus dem Herzen kommen. Und man kann inhaltlich akademisch brillant vorbereitet zu sein, wenn das Herz nicht mitspielt, kann das nicht klappen. Also man muss irgendwie, glaube ich, auch wenn man einen anderen persönlichen Standpunkt hat als die Menschen, mit denen man gerade redet, Good Trouble geradezu suchen.
Das gefällt mir gut. Es geht ja wirklich um eine Diskussion, die man miteinander führt. Und ich finde, wenn du die Haltung hast, dass der andere am Schluss vielleicht sogar ein besseres Argument hat, bei Anwälten ganz schwierig, ehrlich gesagt.
Das glaube ich sofort, ja.
Aber wenn du das hinkriegst im Kopf und sagst, lass mal offen reingehen und mal gucken, wo wir rauskommen. Und wenn du die Haltung hast, vielleicht hat der andere sogar einen Punkt, der mich jetzt mitnimmt oder sogar überzeugt, dann wirst du aus so einer Geschichte nicht dümmer rausgehen. Und das ist eine Haltung, die es ermöglicht, ein tolles Gespräch zu haben. Und das schätze ich mittlerweile sehr. Und das haben wenige. Mittlerweile geht es ja darum, mein Standpunkt, dein Standpunkt, und schon hast du eine konfrontative Situation und es passiert gar nichts, völlig festgefahren. Und da passiert nichts. Das ist ja sinnlos.
Also, das ist das Gift der sozialen Medien, denn Klicks generiert natürlich nur Negatives.
Absolut. Mhm. Aber diese Gespräche anders zu führen und dem anderen mal eine Chance zu geben, sich zu positionieren und das zuzulassen und die Schublade nicht schon direkt zuzunageln und denen schon vorher reingestopft zu haben, das kann einen Riesenunterschied machen, würde ich mir gerade in der politischen Kaste gerade sehr wünschen, tatsächlich, weil dann mehr passieren würde. Mhm. Aber ich muss dir da auch beipflichten, also was einen da so antreibt. Wenn ich ehrlich bin, natürlich ist es auch irgendwie ja schon eine tolle Sache, da zu stehen. Das wäre gelogen, wenn einem das nicht schmeichelt und ein bisschen das Ego auch so pusht. Da ist was dran, aber das ist nicht das Zentrale. Am Ende ist es so, dass jede Gruppe, die man vor sich hat, ob in einem Seminar oder die Zuhörer eines Vortrages oder auch im 1:1, dass es immer andere Menschen sind. Und die haben alle eine andere Geschichte. Ich sage ganz gerne, die haben ihren Rucksack mit ihren Themen befüllt. Und ich kenne das am Anfang nicht, aber ich kriege das raus. Und wenn es gelingt, einen Impuls zu setzen oder einen Gedanken zu pflanzen, der diesen Menschen hilft, irgendwie nochmal anders weiterzumachen oder beschwingter, energetischer, positiver, dann hat sich das alles gelohnt. Also Nutzen stiften. Alles, was geht, um Nutzen zu stiften. Und das ist für mich das Größte, was da passieren kann. Und das ist eine Erfahrung, die ich wirklich immer wieder machen darf, dass die Menschen da wirklich sehr glücklich und beschwingt aus den Terminen rausgehen, aus den Seminaren rausgehen und mir das auch zurückgeben. Und das empfinde ich echt als ein Privileg. Aber natürlich befördert das auch, wie du sagst, deine Sicherheit. Was soll passieren? Egal was ist. Und es passieren ja manchmal seltsame Dinge in so einer Situation.
Absolut.
Es gibt Leute, die wollen einen Punkt machen, die wollen sich an dir reiben und wollen mal gucken, wie du reagierst. Also Netz und doppelten Boden gibt es nicht. Mhm. Aber es macht Spaß, wenn man dann in die Situation kommt, weil dann kannst du zeigen, was geht. Natürlich kann man auch furchtbar auf die Nase fallen, weil plötzlich kommt irgendwie so eine gähnende Leere im Hirn. Das ist doof, ne? Aber das Leben geht weiter. Das ist ganz gut. Aber das liebe ich auch, ne? Diesen Moment, wenn was passiert. Du kannst das nicht planen, das wäre auch nicht mehr echt. Und das mag ich sehr. Aber diese Menschen und immer die neuen Geschichten und eine neue Situation und deshalb Langeweile, das Wort existiert für mich in dem Kontext null. Null.
Damit wir jetzt nicht nur über die eigene Genese und das, was wir selber erlebt haben, sprechen, könnten wir vielleicht so eine kleine Sektion mit so einer Toolbox, dass wir da mal einsteigen, denn das soll ja Sinn der Übung auch sein, dass wir ein bisschen von dem, was wir gelernt, eingeübt haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, einfach weitergeben an Menschen, an andere.
Sehr gerne.
Und übrigens gefiel mir der Satz zur Politik auch wahnsinnig gut, konstruktiv damit umzugehen. Wir müssen ja nicht in die Details gehen, aber ich denke mal, dass du und ich in der demokratischen Welt ein bisschen an anderen Ecken stehen, so wo wir uns zu Hause fühlen, das sei auch genug gesagt dazu. Und wir sitzen eben trotzdem hier und reden natürlich konstruktiv miteinander. Und das könnte vielleicht auch dieses kleine Aquarium, was wir hier haben, das könnte vielleicht dann auch sinnstiftend eben für andere sein. Du hast gesagt Bühne. Die Unvorhersagbarkeit, und das ist so eine Geschichte, möglicherweise ist das auch was sehr Deutsches, dass man so viel Sicherheit wie möglich haben will und deshalb lieber Excel-Tabellen mag, mhm, als miteinander reden. Also ich persönlich finde, es ist sinnvoll zu sagen, und ich mache das in Coachings auch immer, auf eine Bühne zu gehen ohne Aufregung oder Erregung gibt es nicht. Und wenn es das gibt, dann ist es ganz, ganz schlecht.
Ja.
Weil du dann keine Energie mitbringst. Ne?
Bin ich bei dir.
Oder? Das müssen wir den Leuten doch mitsagen. Also ich glaube, idealtypisch haben viele Menschen die Vorstellung, die gerne auf Bühnen präsenter, auf Bühnen weniger anfällig für irgendwelche Probleme sein wollen, dass sie glauben, ja Mensch, diejenigen, die das for a living machen sozusagen, die gehen da völlig relaxed und locker drauf und so. Und das stimmt einfach nicht.
Das stimmt nicht. Und der, der da gar nichts mehr verspürt, der sollte nicht mehr hochgehen. Das ist definitiv so. Da passiert nichts. Und das ist ja immer dieses Schlagwort von dem Lampenfieber. Oh Gott, ich habe so Lampenfieber oder sogar ich habe Redeangst. Also vor anderen sprechen, Katastrophe. Ja, nur noch Fluchtreflex und weg. Das hat ja seine Gründe, soweit ich das überblicke. In der Schule findet es nicht so wirklich statt, dass die Schüler das lernen. Es gibt immer mehr Ausnahmen, das merke ich auch. Wir haben auch immer mehr Pädagogen in den Seminaren, was ich toll finde. Aber es wird nicht so richtig vermittelt. Und wenn, geht es häufig um den Inhalt. Aber mir geht es auch um die Wirkung. Weil wir sagten eben, es gibt Leute, die haben so tolle Inhalte. Die sind inhaltlich wahnsinnig auf den Punkt, aber die wissen nicht, wie sie es vermitteln. Und dann ist es doch schade, weil dann gehen mir doch so viele Prozente verloren. Und ganz ehrlich, es gibt Leute, die haben mit Verlaub bescheidene Inhalte, um nicht zu sagen schlechte, auch prominente Beispiele haben wir genügende, aber die wissen genau wie. Und da habe ich Manschetten vor und das würde ich gern drehen. Und deshalb geht es mir auch um die Wirkung, die ich erziele, die ich erzielen kann. Und dieses Lampenfieber-Thema darf man doch einfach auch mal so sehen, dass man sagt, das Lampenfieber will mich doch beschützen. Letztlich will das doch nichts anderes als zu sagen, pass auf, das ist eine Situation, die ist ungewohnt, die ist gefährlich, in Anführungszeichen, also evolutionsbedingt, ja, da kommt was und du stehst da und hast, was weiß ich, wie viel 100 Augenpaare auf dich gerichtet. War früher, als wir Jäger und Sammler waren, eine bedrohliche Situation, richtig? So, und letztlich spielt sich in unserem Körper genau das ab, was damals war. Herz geht schneller, Schweißausbruch und so weiter und ich will eigentlich weglaufen. Aber dann habe ich ja die Chance, die Entscheidung zu treffen, nein, nein, ich könnte, aber ich möchte hier stehen. Und letztlich sagt mir nur mein System, Achtung, das ist eine besondere Situation und schon kannst du es drehen. Das Lampenfieber will mich eigentlich beschützen, aber ich möchte ja hier stehen. Danke für die Warnung, aber ich gehe jetzt nach vorne, weil ich möchte das, weil ich habe was zu sagen und ich möchte euch was geben. Und dann relativiert sich das für mich ein bisschen und da bin ich auch immer wieder dran, den Teilnehmern zu sagen, nehmt das als ein Geschenk, ein kleines Warnsignal, aber ihr trefft doch bewusst eine Entscheidung, ihr habt was zu sagen. Und dann sage ich auch gerne den Satz, was soll denn bitte passieren?
Genau, wunderbar, wunderbar.
Ja. Und das relativiert es so, ne?
Klaus, wir haben uns vorgenommen, dass wir in diesem Podcast auch ein paar Rubriken machen und eine Rubrik heißt so. Sprich mit mir. Der Tipp. Weil wir gerade dabei sind, Stage Fright, so heißt der Begriff im Englischen, also diese Bühnenangst. Ja, und du hast schon ganz tolle Tipps ja schon gesagt. Ich würde gerne mal einen mit einwerfen in dieser Rubrik und mal gucken, ob du den auch gut findest. Also ich sage Leuten, die diese sehr starke oder vielleicht übertriebene Angst haben, ganz gerne, pass mal auf, du kannst gucken, egal ob das eine Kamera ist oder ein Saal ist und egal ob da 50 oder 5000 Menschen sind, konzentriere dich auf eine Person. Erzähle deine Geschichte einer Person. Mach ein Avatar an die Kamera. Erzähle jetzt diesem Avatar einen Menschen, den du gerne magst. Deute jemanden, wenn die Lichtsituation es überhaupt erlaubt, Einzelpersonen auszumachen im Publikum, deute dir eine Person aus. Erzähl deine Geschichte dieser einen Person. Findest du gut?
In Bezug auf die Kamera finde ich es überragend. Da passt es für mich, wenn ich viele Leute vor mir habe, habe ich eine Einschränkung, weil ich vertrete immer die Auffassung, dass ich mit meinem Blick versuche, so viele wie möglich zu erreichen. Natürlich habe ich eine große Menge, muss ich mir die einteilen, logischerweise. Aber ich finde, dass wir diesen Blickkontakt haben, finde ich persönlich wichtig, weil ich damit Leute sofort wieder einbeziehen kann. Wenn die Belichtungssituation das gerade nicht hergibt, die Scheinwerfer, dann ist das schwierig, klar. Aber dass ich da nicht zu statisch in eine Richtung bin. Ich sag's,
okay, das klar.
Verstehst du diese kleine Einschränkung? Ich sag's aber folgendermaßen, die Menschen, die sagen, Mensch, wenn ich gerade da vorne stehe und habe eine schwierige Situation, dann sage ich, wenn du im Publikum einen hast, dem du vertraust, wirklich eine Vertrauensperson, und die spürt, wenn du oben auf der Bühne gerade eine schwere Zeit hast, macht ein Signal aus, Daumen hoch oder was auch immer, weil dann bist du sofort wieder in der Kraft.
Das gefällt mir, ja.
Das schön, mag ich gerne. Schön. Ich sage das auch in Schulen. Ich bin oft auch in Schulen und darf so über Kommunikation da auch sprechen. Und da sage ich immer, sucht euch einen Mitschüler, einen Freund, Freundin aus, aber das muss echt ein guter sein. Nicht, dass der anfängt, irgendwie Quatsch zu machen, weil das brauchst du.
Das geht dann gar nicht.
Das geht gar nicht, weil dann verhungerst du da vorne. Mhm. Aber dass du kurz dir diese Energiequelle nimmst, das macht man vorher aus. Und das finde ich toll. Ja, das finde ich wirklich toll. Und ich habe das ganz am Anfang auch gespürt, als ich die ersten Seminare gegeben habe. Ich habe immer eine tolle Unterstützung dabei. Das ist der Serjan, mittlerweile ein ganz guter Freund, ein toller Freund von mir. Und der hat das sofort gesehen, wenn vielleicht ein paar Prozent Energie mal gerade nicht da waren, was du gar nicht merkst in dem Moment. Und da kam ein Signal und du warst sofort, konntest du nachsteuern. Auch als Erfahrungswert sind das tolle Momente. Und deshalb so jemanden da zu haben, das finde ich toll. Du bist kameramäßig viel erfahrener als ich. Und da finde ich deinen Hinweis super. Muss ich wirklich sagen.
Und ich finde deinen klasse, weil den kannte ich tatsächlich gar nicht. Aber das ist natürlich sensationell, diese Energiesituation, weil man muss ja Analogie, dein Sport ist Fußball, mein Sport ist Tennis. Da werden wir auch in einer Folge intensiv drüber reden.
100%.
In der Zukunft, vollkommen klar. Aber du bist Team, ich bin Einzelkämpfer auf dem Platz. Das heißt, natürlich im Wettbewerbsspiel ist auch die Mannschaft, dann wird auch doppelt gespielt und so weiter. Da wird das etwas entzerrt, aber im Großen und Ganzen beim Einzel hast du einen gegenüber und den musst du versuchen, platt zu machen. So, ist halt so, ne? Und beim Fußball ist natürlich immer Team und Team bedeutet auf dieser einsamen Bühnensituation, okay, da habe ich einen, der Thumbs up macht, ja? Mhm. Und das ist richtig gut, gefällt mir.
Schüler nehmen das sehr gerne an, aber auch gestandene Leute, auch Unternehmen, ja, auch Unternehmer, die auf einmal sagen, also das ist ja Wahnsinn, ne? Da hast du einen Unternehmer, der sagt, wenn ich von meiner Belegschaft spreche, ich halte das kaum aus vor Angst.
Du, ganz ehrlich, Klaus, ich würde mich persönlich da, wenn ich irgendwie ein politisches Panel habe oder so und die sind langweilig bis zum Anschlag, dann würde ich mir sowas wünschen im Publikum. Jemand sagt, ey, mach weiter, du schaffst das oder so. Ja, so ein Chaka-Moment.
Ja, ja. Aber es ist, da geht's um die Energie, ne? Und letztlich, klar, du machst das aus Leidenschaft und dann ist das Energielevel eh schon super. Aber ganz oben können ja ein paar Prozent nochmal einen Unterschied machen. Und ich möchte gerne die 100% immer abliefern. Also so ein Selbstverständnis. Aber ich denke, da müssen wir gar nicht lang diskutieren. Weil das hat jeder verdient, der da sitzt und dir zuhört.
Ja.
Weil, also ich sag's mal ein bisschen pathetisch, aber das sind Menschen, die schenken dir Lebenszeit, um dir zuzuhören.
Ja.
Und dann hat man wirklich die absolute Pflicht, alles rauszuhauen, was man hat.
Ja.
Also meine 100%, die können heute anders sein als morgen, aber es sind meine. Ja. Ich bin ja nur ein Mensch.
Ja.
Aber es sind meine 100. Und das ist so immer mein Antrieb. Und das darf echt hier im Bauch ein bisschen krummeln, weil dann weiß ich, es ist besonders für mich. Und so empfinde ich es jedes Mal. Und deshalb ist es so ein maximaler Spaß. Und wenn ich irgendwo mal dahin kommen sollte, was ich nicht glaube, dass ich sage, ach, heute darf ich, muss ich wieder vor eine Gruppe, dann sollte ich es echt direkt sein lassen. Dann ist es vorbei.
Punkt. Und ganz ehrlich, ich glaube, das sind wir den Zuhörern auch schuldig. Es gibt solche Tage, die selbst bei den eigenen persönlichen 100% im langjährigen Mittel dann vielleicht tatsächlich nur 50% sind. Es ist irgendwas im persönlichen Leben, was so ein tiefer Einschnitt ist. Es ist die Zusammensetzung eines Publikums, die Zusammensetzung eines Panels, was auch immer es sein mag, was einem vollkommen in Wirklichkeit gegen den Strich läuft und man hat dann Defizite bei der Empathieentwicklung, man hat Defizite im Präsentatorischen, in der Gegenwart, im Gegenwärtigsein einfach. Und ich glaube an einer bestimmten Stelle, und da muss man auch ehrlich genug sein, auch wenn man versucht, solche Dinge zu vermitteln. A, es gibt sowas, es gibt solche Tage, und B, es gibt keinen Magifix, es gibt kein Paraderezept zu sagen, ey, du kommst doch auf die 100%.
Es gibt natürlich Werkzeuge. Also ich habe das ausprobiert. Ich erzähle das auch sehr gerne in den Seminaren. Zum Beispiel arbeite ich ganz gerne mit einem Anker. Ja, dass ich dieses energetische Level, die 100% geankert habe. Und die kann ich wunderbar auf Knopfdruck abrufen. Ob das dann wirklich die sind. Aber mehr geht dann nicht. Aber es sind meine. Und es ist auf jeden Fall das Level, das sage ich mir, und davon bin ich überzeugt, frage aber auch dann mein Umfeld, wie ist es? Ja, und da kriegst du gutes Feedback. Gerade von Serjan kriege ich sehr gutes Feedback. Manchmal schmerzt es, aber dadurch wirst du besser. Und dann weiß ich, ich muss die Spiegel nicht abhängen daheim, weil es ist okay.
Genau.
Ja, du hast abgeliefert. Ja, du hast echt abgeliefert. Und darum geht es mir. Aber mit einem Anker kann man gut arbeiten. Vielleicht sprechen wir irgendwann mal über einen Anker, auch wie man das vielleicht macht.
Auf jeden Fall.
Finde ich sehr, sehr spannend. Aber weißt du, dieses Selbstverständnis und die Haltung, dass ich wirklich sage, Das sind Menschen, die schenken dir die Zeit, um zuzuhören. Mach wirklich das, was geht. Hol alles raus, weil das ist es. Und dann kannst du einen schlechten Tag haben. Aber dann bist du auf einmal doch da drin und in dem, was du so gerne machst. Und dann passiert ja doch wieder was. Eine lustige Geschichte. Wir haben in der Jörg-Löhr-Akademie auch ein Jugendrhetorik-Seminar. Nie mehr sprachlos. 14- bis 19-Jährige. Die werden natürlich von ihren Eltern angemeldet, die das schon gut finden, was es so gibt. Und dann hast du die am Wochenende, so 30 Jugendliche, in der Lebensphase, da haben die echt viele Themen. Aber ist es Rhetorik? Ich weiß nicht. Irgendwo schon, weil da passiert ja viel mit dir selbst und mit deiner Persönlichkeit. Nur eins kann ich sagen, die ersten 90 Minuten in diesem Seminar sind knüppelhart. Weil die sitzen da mit verschränkten Armen.
Und sagen nichts.
Sagen gar nichts. Und du siehst auf der Stirn bei jedem, toll, Wochenende und ich muss hier sitzen. Das ist ja wohl Danke an meine Eltern. Und draußen scheint die Sonne und ich sitze hier. Wie toll. Und da vorne ist irgendeiner, der mir erzählt, wie ich jetzt sprechen soll. Jetzt soll ich noch gleich nach vorne gehen. Und dann wollen die mich noch filmen. Sind die denn wahnsinnig? Dann kannst du ein Doppelsalto machen. Die zucken nicht mal. Aber wenn du sie dann knackst, hast du eine unfassbar tolle Zeit mit den jungen Menschen. Aber diese 90 Minuten, das ist Schwarzbrot.
Das ist Schwarzbrot, das kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall. Klaus, wir haben noch eine zweite Rubrik.
Ja.
Und die nennen wir so.
Sprich mit mir, was uns aufgefallen ist.
Ah, yeah, I have to. I will leave the club at the end of the season. I can understand that it's a shock for a lot of people in this moment when you hear it the first time, and but obviously I can explain it, or at least try to explain it. And I love absolutely everything about this club. I love everything about the city. I love everything about our supporters. I love the team, love the staff, love everything. That I still take this decision probably will or shows you that I'm convinced it's the one I have to take. It is that I'm, what can I say, that I'm running out of energy. I have no problem now, obviously. I think I know it already for longer, that I will have to announce that at one point. But I'm absolutely fine now. But I know that I cannot do the job again and again and again and again.
Boah, Klaus. Mhm. Ist eine Weile her schon, aber ich glaube, diesen O-Ton wird man nicht so schnell müde zu hören, weil er so wie bei Jürgen Klopp üblich wahnsinnig viel Herz und es ist nach meiner Ansicht nur zum Teil inszeniert, wie er es macht. Es ist sehr, sehr stark, wirklich, was aus ihm in dem Moment rauskommt. Und wir haben über einige Elemente, wie man sprachlich klarkommen kann mit Situationen, die herausfordernd sind, schon ein paar Sachen gesagt. Diese Situation, Hardcore-Fans zu sagen in einem Verein, der einen liebt, Mensch, ich steig aus, das ist vielleicht eine maximale Herausforderung, zumindest mal in der Welt des Sports. Und da fühlen wir beide uns ja irgendwo dann doch sehr verbunden.
Ja, das sehe ich auch so. Weil auf den ersten Blick ist Jürgen Klopp ja jemand, der mit absoluter Power und Energie an der Seitenlinie rumspringt, manchmal Gesichter macht, wo jeder Linienrichter und Schiedsrichter Angst bekommt, der immer eine Top-Energie hat. Und das sagen ja auch seine Spieler und Ex-Spieler. Mein Gott, was hat dieser Trainer für Möglichkeiten energetisch? Der hat uns wirklich den Glauben gegeben, dass wir alles können. Und jetzt setzt er sich dahin und macht ja quasi so einen U-Turn, ja, und sagt, passt mal auf, meine Energie geht aus.
Flasche leer.
Ja. Also er macht sich absolut verletzlich und ist ehrlich und dadurch ist es noch nahbarer, als er eh schon erscheint. Und jetzt müssen wir ja sagen, wir sind im Fußball. Ja, da ist viel Testosteron unterwegs und nur Gladiatoren und guck sie dir an. Und da kommt einer der Vorzeigehelden, ich nenne ihn so und ich bin echt Fan, kommt und sagt, Moment, es sieht gerade anders aus. Also der traut sich, diesen Mythos mal anzukratzen. Ich meine, es gibt ja andere Tendenzen auch, ne, dass Spieler sagen, hier, ich habe auch psychische Probleme. Das stelle ich jetzt nicht in die Ecke. Aber er sagt, ich bin nicht in der Kraft und ich bin verletzlich gerade. Und mein Anspruch ist aber 100%. Wir sprachen eben über die 100%.
Absolut.
Und wenn ich die für diesen besonderen Club, den er wiederbelebt hat, der Club war tot, sorry, wegen dieser tragischen Geschichte, die wir alle kennen, hat er diesen Club wiederbelebt, hat Titel geholt. Und dann stellt er sich dahin und sagt, ich kann das nicht liefern, was hier nötig ist. Aber das ist mein Selbstverständnis. Und vor allen Dingen ihr, Fans, habt das verdient. Also das ist für mich maximal authentisch, ob inszeniert oder nicht. Aber ich glaube auch, dass er wegen der Emotionen so um die Worte ringt. Und ich mag das total. Also in meiner Welt ist Emotion Stärke und nicht diese klare Kante und keine Emotion. Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um Menschen, die keine Emotionen mehr zeigen können. Mhm. Aber in dieser Welt und in dieser Sichtbarkeit sowas zu machen, jetzt könnte man übertrieben sagen, ist fast ein Hilferuf. Nein, ist einfach eine Entscheidung.
Ja.
Aber nicht nur für sich, sondern auch, weil er weiß, ich habe eine Verantwortung. Also ich muss die 100% liefern, weil sonst mache ich es nicht. Ja. Und diese Kombination hat mich total abgeholt. Und ich beobachte ihn jetzt. Jetzt hat er gerade leider schlechte Ergebnisse eingefahren, weil alle hätten gerne so ein kitschiges Ende mit Triple und so. Ja. Ist ja schon alles durch.
Geht
ja?
Nicht mehr.
Geht ja. Nicht, alles nicht mehr. Klar. Jetzt die Meisterschaft wahrscheinlich auch weg. Aber vielleicht muss es so sein.
Ja.
Weil das andere ist vielleicht auch zu glatt. Und das muss so sein, weil das ist für mich eine ganz tolle Geschichte. Das ist echt und das ist kommunikativ einfach auch mutig.
Rhetorisches Kleinod, ich glaube, so viel kann man auf jeden Fall festhalten. Ja. Und ich persönlich, es gehört wirklich zu, so wenn ich so einen Stehsatz hätte mit Originaltönen, den würde ich mir auf jeden Fall oder werde ich mir und habe ich mir gesichert. Ja. Den höre ich mir gerne auch in zeitlichem Abstand nochmal und nochmal an. Und formalistisch betrachtet würde ich allein aus diesem Originalton gerne 2 Folgen von unserem Podcast Sprich mit mir machen. Nämlich eine Folge über die Kunst und das Zelebrieren von Pausen.
Ja.
A. Und B. Die Kunst und das Zelebrieren von Wiederholungen.
Okay.
Again and again and again and again.
Again and again. And again, and again.
Welche Macht steckt da drin? Allein, und das ist reiner Formalismus. Das kannst du machen an nicht jeder x-beliebigen Stelle, aber das kannst du in einem Vortrag oder in einer Bühnenpräsentation oder in einer Kamerapräsentation kannst du das eben einsetzen. Ne?
Völlig unterschätzte Stilmittel oder rhetorische Werkzeuge mit einer unfassbaren Wirkung. Und genau da sind wir beim Thema. Wie erziele ich noch mehr Wirkung mit dem, was ich inhaltlich sage? Und das sind 2 tolle Beispiele, die du da nennst. Und die sind sicherlich einzelne Folgen wert, auf jeden Fall.
Das machen wir so, Klaus. Die nächste Folge wird heißen Frei reden und Freireden. Der Weg weg vom Skript. Da bin ich mal gespannt, wo wir da hinkommen. Wir müssen natürlich damit schließen mit einer Beobachtung, weil wir so viel über unsere Familien auch und unsere gemeinsame Familie auch gesprochen haben. Was meinst du, sind wir eigentlich schwarze Schafe? Man muss vielleicht dazu sagen, wir sind ja umgeben von einem Heer von ja, Naturwissenschaftlern eigentlich. Ja. Ein paar, eine Cousine ist Lehrerin, aber so im Großen und Ganzen, das sind Docs, Biologen so.
Ja. Ja.
Und wir machen WMS, was mit Sprachen.
Was mit Sprachen, ja. Nein, wir sind, lass es mich so sagen.
Wir sind halt anders. Ja.
Wir sind anders und wir sind im positivsten Sinne verhaltensauffällig und das bin ich dann einfach sehr gerne, auch mit dir zusammen.
Sprich mit mir, der Podcast zur Kommunikation mit Klaus Ohnesorge und Andreas Feuchler. Schön, dass ihr dabei wart und bleibt uns treu, hinterlasst einen Kommentar. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Auf jeden Fall.